Ja, jetzt habe ich das eingeschaltet. Sehr gut. Lasst uns gemeinsam noch einmal aufschlagen unsere Bibeln, Offenbarung 20. Und ich lese uns die Verse 1 bis 3 zunächst einmal. Wir wollen unsere Bibeln aber aufgeschlagen lassen, weil ich manche andere Bibelstellen mit uns heute noch lesen werde. Aber zunächst einmal Offenbarung 20, Verse 1 bis 3. Ja? Ich lese diese Verse mit uns. Der Apostel Johannes schreibt: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte einen Schlüssel oder den Schlüssel zum Abgrund, so, und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und hatte und band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführte, bis vollendet würden die 1000 Jahre, und danach muss er losgelassen werden, eine kleine Zeit. Soweit der Text. Nun, die Überschrift für unsere Predigtreihe, kann man sagen, für die nächsten Wochen lautet ja das Millennium. Millennium ist ein Wort, das wir gebrauchen, wenn wir unter anderem auch von dem Reich des Messias sprechen, von dem tausendjährigen Reich. Und letzten Sonntag haben wir angefangen, über das Reich des Messias zu studieren, und wir haben schlicht und einfach uns die Verheißungen oder die Versprechungen, sag mal Versprechung, und das Versprechen Gottes angeschaut, zum Beispiel an Abraham und somit an Israel. Wir haben die Verheißung Gottes uns angeschaut an die Gemeinde, an die Nationen, an die Schöpfung und dann natürlich an seinen Sohn Jesus Christus. Und nachdenkend über diese Versprechen Gottes eben an Israel, an die Gemeinde, an Jesus Christus, wird uns ganz deutlich bewusst, das tausendjährige Reich ist zwingend. Ja? Erst in diesem Zeitalter, in dem tausendjährigen Reich, das noch vor uns liegt, wir sind nicht da drin, mit Sicherheit nicht. Erst in diesem Zeitalter werden alle Verheißungen Gottes, die sich noch nicht erfüllt haben, vollständig erfüllen. Und heute wollen wir weitermachen in unserem Studium. Bevor ich das mache, will ich eine kurze Begebenheit erzählen vom letzten Sonntag. Letzten Sonntag nach dem englischen Gottesdienst habe ich mit einer Schwester gesprochen und sie hat mich gefragt, naja, was macht ihr denn so im deutschen Gottesdienst gerade in euren Predigten? Was predigt ihr durch? Und ich habe gesagt, wir denken über das tausendjährige Reich nach. Und sie war ganz überrascht, dass man überhaupt darüber predigen kann. Sagt die Bibel denn genug darüber? Und dann kam eine Frage nach der anderen. Was erwartet uns als Christen als nächstes? Wo wird das neue Jerusalem sein? Was ist das Hochzeitsmahl des Lammes? Und eine Frage nach der anderen. Und ich habe versucht, das so gewissenhaft wie es geht zu erklären von dem, was wir gemeinsam studiert haben. Und beim Beantworten dieser Fragen ist mir etwas bewusst geworden. Ja? Mir ist bewusst geworden, dass all diese Dinge, die ich nun erklärt habe, ja, die hören sich fast zu schön an. Zu fantastisch, zu herrlich. Manchmal zu ausländisch auch und manchmal auch zu präzise. Ja, weil uns zum Beispiel ganz genau gesagt wird, wie lange die Trübsalzeit dauert. 7 Jahre. Wenn ich euch das frage, ihr würdet mir das sofort antworten können. Woher wissen wir das? Haben wir uns das alles ausgedacht? Wir wissen das, weil wir die Heilige Schrift haben, weil wir die Bibel haben, es aufschlagen können, das Buch aufschlagen können, lesen können, was Gott uns einfach vor die Augen stellt und sagt, so wird das sein. Das denken wir uns ja nicht aus. Und beim Antworten dieser Fragen ist mir das bewusst geworden, wenn ich die Bibel nicht hätte, ja, erstens wüsste ich über diese Dinge nicht und zum anderen wäre das, was ich sage, Fantasie. Aber weil wir die Bibel haben, weil wir das Wort Gottes haben, das uns ganz klar über diese Zeit auch des Millenniums manches sagt, dann können wir auch manches in unseren Predigten unterstreichen und betonen und dadurch eben auch gesegnet werden. Ja? Wir haben gerade gestern einen Besuch gehabt ein Ehepaar zu Mittag und ich habe mit dem Mann gesprochen und er sagt, dass das beste Buch, interessanterweise, das er je über das Millennium gelesen hat, kommt aus dem 18. Jahrhundert. Interessant, ja. So, es ist nicht eine neue Lehre, was wir uns anschauen. Ja? Die Gemeinde des Herrn Jesu, die Gläubigen, die wissen darüber. Nun ja, und heute, wie gesagt, wollen wir weitermachen und uns genau das noch einmal anschauen, was die Heilige Schrift eben zu dieser Zeit des Millenniums uns ganz klar und deutlich sagt. Und zwei Fragen wollen wir heute gemeinsam beantworten im Zusammenhang des tausendjährigen Reiches. Und diese Fragen sind diese. Die erste Frage ist, was macht eigentlich Satan in dieser Zeit? Ja, eine interessante Frage und die Bibel antwortet darauf, ganz klar. Und die zweite Frage ist diese, was macht Jesus in dieser Zeit? Und das wird die ganze Zeit, die uns gegeben ist zur Predigt, ausfüllen. Wir werden nicht darüber sprechen können, was wir machen werden, ja, in dieser Zeit. So, zunächst einmal also das Verhältnis des Feindes Gottes, Satans, zu dem Millennium. Was wird er tun? Nun, wir haben gerade gemeinsam die ersten drei Verse in Offenbarung 20 gelesen. Schaut einmal in den Text. Ich lese den Text noch einmal, um das noch einmal zu erfrischen, was uns hier gesagt wird. Machen wir uns bewusst, Gott sagt diese Worte. Er spricht diese Worte durch den Apostel Johannes. Nun sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette in der Hand hielt. Er packte den Drachen, die Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird, fesselte ihn, also ist es überhaupt keine Frage, ja, von wem hier die Rede ist, wen dieser Engel bindet, ja, und dann in den Abgrund wirft. Er fesselte ihn und warf ihn für 1000 Jahre in den Abgrund. Den Eingang zum Abgrund verschlossen versiegelte er. So, er ist nicht nur gebunden und liegt da irgendwo in dieser Zeit, die noch kommen wird, ja, in dem ausbruchssichersten Gefängnis, das es je geben wird, sondern auch der Abgrund selbst wird verschlossen, dass da nichts Boshaftes daraus kommt. Interessant. Ja, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte, bis die 1000 Jahre vorbei sind. Überlegen wir einmal. Wir wissen alle, weil wir die Schrift lesen, wie Satan auch in der Heiligen Schrift genannt wird. Er wird unter anderem auch der Fürst dieser Welt genannt. Stimmt's? Lass uns aufschlagen. 2. Korinther 4, Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4. Und schaut einmal, was bei euch steht. Ob bei euch Fürst steht oder ein anderes Wort. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. 2. Korinther 4, Vers 4. In der Schlachterübersetzung steht richtigerweise der Gott dieser Welt. Nun, in unserem Sprachgebrauch ist Fürst und Gott, macht das einen Unterschied? Ich denke schon. Ja? Und ich habe nachgeguckt, man kann das ja machen, ich weiß nicht allzu viel vom Griechischen, aber ich bin ins, in den Computer rein, habe geguckt, welches Wort wird tatsächlich gebraucht? Fürst, weil es gibt ein Wort für einen Fürst auch im Griechischen und auch im Hebräischen. Ja, es wird tatsächlich das Wort Theos gebraucht und Theos ist das Wort für Gott. So, Satan ist Gott dieser Welt. Und jetzt wird Folgendes gesagt. Der Gott dieser Welt hat sie, wer ist sie, mit Blindheit geschlagen. Die Welt ist mit Blindheit geschlagen. Ihr Lieben, denke ich mir das aus oder ist das die Realität, von der die Heilige Schrift spricht und auf die uns die Heilige Schrift hinweist? So. Wenn wir das doch wissen, dann müssen wir als Christen doch alles, was wir hören von der Welt, ob es ein Politiker sind, Wissenschaftler sind, Professoren sind, mit einer Prise Salz hören und einordnen. Das sind verführte Menschen. Wenn sie an Jesus Christus nicht glauben, wenn Jesus Christus als ihren Heiland nicht kennen, sind das verführte, mit Blindheit geschlagene Menschen. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ja? Und dann wird gesagt, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. So, und ich sage immer, schaut mal, Satan wird ja auch der Vater der Lüge genannt. So, wenn wenn ein Mensch zu Satan gehört. Und ihr Lieben, es gibt keinen dazwischen. Entweder gehören wir zu Gott durch Jesus Christus oder wir gehören zu Satan. Manche mögen das nicht hören, aber das ist die Realität, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Es gibt nichts dazwischen. Die sagen, oh, ich weiß noch nicht genau, wohin ich gehöre. Wenn einer das so sagt, dann wissen wir genau, er gehört zum Satan. Ja? Wenn wir das so lesen, ja, und uns die Augen aufgeschlossen werden für die Realität, dann müssen wir ganz genau verstehen, aha, wir müssen sehr sorgfältig sein in dem, was wir annehmen, was wir glauben, was uns da alles erzählt wird. Ja? Die Tatsache ist die, Satan hat seine Menschen mit Blindheit geschlagen. Er ist der Vater der Lüge, das meint, sie sind Kinder der Lüge und deshalb wundert uns nicht, dass manches, was kommt, einfach nur Lüge ist. Ja? Oh, deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. So, die meisten Menschen aber heute, ihr Lieben, die wissen das natürlich nicht, dass sie zum Satan gehören. Aber wir als Kinder Gottes, wir wissen das. Ja? Wir wissen ganz genau, dass die meisten Menschen heute in der Welt nach der Pfeife, sagt man das, nach der Pfeife Satans tanzen, sagt man das im Deutschen so? Man kann auch sagen, nach dem Dudelsack, ja, das ist ein hässliches Instrument. Ja? Naja, das ist eine Geschmackssache, aber was immer. So, die meisten Menschen, ja, die leben, ich sage tanzen, nach dem Takt, den Satan vorgibt. Und wie gesagt, an diese Realität müssen wir uns immer wieder erinnern, wenn wir Nachrichten hören, wenn wir Politiker hören, wenn wir Wissenschaftler hören, wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist doch gut, dass wir als Christen das wissen, dass wir, ja, wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir gehören woanders hin. Wir ziehen hier durch. Ja? So, der Takt, der uns vorgegeben wird zum Leben. Wer gibt uns den Takt vor? Das ist Gott in seiner Heiligen Schrift. So, das ist für uns die Grundlage für unser Verhalten, für unser Denken, für unser Wollen und so weiter und so weiter. Aber weil Satan nun der Gott dieser Welt ist, versucht er ja seit jeher das Werk Gottes zu durchkreuzen. Ja? Und manchmal sieht es so aus, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so. Ich sehe mir das an, was in der Welt passiert ist, passiert auch gerade zur Zeit, die Unruhen und die Skandale, die es gibt und die Korruption und die Widerlichkeit und die ach du meine Güte. Und man denkt, kann das sein, dass das Ruder irgendwie aus Gottes Hand geglitten ist und er nicht mehr die Oberhand hat? Was ist hier los? Und man hält fast schon den Atem an und denkt, ja, schafft Gott, unser Vater, das noch irgendwie zurechtzubringen? Wir schauen uns das an, was in Europa passiert. Ja, von mir aus der Krieg, aber auch in der EU. Das ist eine absolut antigöttliche Regierung. In Deutschland, in Frankreich, überall, wo man hinsieht. Schaut man nach USA, sieht man genau das Gleiche. Eine absolut antigöttliche Regierung. Kanada ist genau dasselbe. Genau dasselbe. Und wie gesagt, man wird manchmal so, es wird einem klamm. Ja? Man kriegt schon fast Angst. Oh, hat Gott dann noch eine Chance in diesem Dreck? Ja? Wir machen uns Sorgen. Aber ihr Lieben, wenn wir das tun, und da muss ich mich auch dran erinnern, muss ich mich am eigenen Kragen packen. Was sagt uns die Schrift? Das ist ja unsere Grundlage. Das ist die Grundlage, anhand derer wir die Realität bewerten. Naja, wir schauen den ganzen Dreck an. Was sagt die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift sagt, genauso wird es sein, wenn der Mensch sich von Gott abkehrt. Ja? Aber bedeutet es, dass das alles Gott entgleitet? Nein. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass auch wenn Satan der Gott dieser Welt ist, er immer noch an einer Leine ist. Ja? Und die Leine, wie es scheint im Moment, wird immer lockerer oder länger, aber er ist immer noch an der Leine. Er kann nur das tun, was Gott ihn tun lässt. Ja? Und das ist ja auch eine Realität, auf die uns die Heilige Schrift ganz klar hinweist. Und hier in der Offenbarung, in dem Text, den wir eben gemeinsam gelesen haben, Vers 1 bis 3, wird uns gesagt, ja, dass diese Leine, an der der Satan war, nun eingezogen wird und er gebunden wird und für 1000 Jahre verschwindet. Das ist gewaltig. Ja? Für 1000 Jahre wird der Feind Gottes gebunden sein. Und hier sind die Wahrheiten, die wir gemeinsam ganz deutlich sehen müssen, ja, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen. Auch wenn der Satan Gott dieser Welt ist oder genannt wird in der Heiligen Schrift, so ist er nicht Gott im eigentlichen Sinne, sonst könnte ihn niemand binden. Stimmt's? Wer kommt hier in unserem Text und bindet den Feind Gottes? Es ist nicht Gott selbst. Er braucht das nicht. Ein Engel kommt. Er bindet ihn, tut mit ihm, was er will. Ja? Und das zeigt uns ganz deutlich, wer wirklich Gott ist. Und das ist unser himmlischer Vater. Aber das wird so sein, ja? Dass der Satan gebunden wird, in den Abgrund geworfen wird und für 1000 Jahre wird er nichts machen. Nichts machen können. Er wird in dem ausbruchssichersten Gefängnis, sagt man das so? Es gibt ja manche sehr sichere Gefängnisse, ja. Und das ist das ausbruchssicherstes Gefängnis. Ja, das ist Abgrund. Oder in der Bibel wird das auch Abyss genannt, ja, der Abgrund. Und dort wird er eingesperrt. Und trotzdem, die Dinge, die uns erklärt werden im Zusammenhang des tausendjährigen Reiches, trotzdem wird uns deutlich, dass es die Sünde geben wird. Und wir fragen uns, wie kann das sein? Satan ist gebunden und trotzdem werden die Menschen lebend in dieser perfekten Welt der tausend Jahre. Die werden sagen, ach, das ist uns alles zu eng, ja, ist alles so spießig, wir wollen das nicht. Sie werden gegen Jesus rebellieren. Wie kommt das? Das kommt eben daher, dass die Natur des Menschen seit dem Sündenfall eben das ist, sündig. Und niemand wird in den 1000 Jahren kommen und sagen, habt ihr das schon mal gehört, wie Menschen sagen, the devil made me do it. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Du bist dafür verantwortlich, dass du in Sünde fällst. Du bist dafür verantwortlich, dass du all den Dreck mitmachst. Die sündige Natur ist in einem Menschen seit seiner Geburt. Und wisst ihr, im tausendjährigen Reich, ja, das Drumherum, die ganze Natur, die Schöpfung, das alles wird wunderbar sein. Aber die Natur des Menschen, gut, die in das tausendjährige Reich hineingehen, die werden wiedergeboren sein. Die Kinder, die aber geboren werden, die werden nicht mit einer regenerierten Natur geboren, sondern eigentlich in dieser alten, genau wie heute. Meine Frau und ich, wir sind wiedergeboren. Bedeutet das automatisch, dass unsere Kinder wiedergeboren sind? Nein, die müssen eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus machen. Genauso wird es im tausendjährigen Reich sein, mit einem Unterschied. Was ist der Unterschied? Die Herrlichkeit, die vor ihren Augen sein wird. Sie können, wenn sie wollen, nach Jerusalem reisen. Sie werden Jesus sehen, sie werden die Herrlichkeit sehen. Es wird fantastisch sein und trotzdem werden manche sündigen, als Personen, Nationen, werden sich gegen Jesus erheben. Sehr, sehr interessant. Ihr Lieben, heute wird ja gesagt, ihr habt das bestimmt auch gehört, oh, die Menschen sind deshalb so schlecht, die sind deshalb kriminell, weil die Umgebung schlecht ist. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist Quatsch. Wie können wir das sagen als Gläubigen, das ist Quatsch? Weil all die Professoren oder viele Professoren, Soziologen sagen, genau so ist das. Wenn der Mensch es ein bisschen besser hätte, er würde viel besser sein. Ja? Unsinn. Die Bibel sagt uns ganz deutlich. Und das tausendjährige Reich wird es beweisen. Es wird perfekt sein, der Mensch wird trotzdem sündigen. Ja? Und deshalb ist auch das tausendjährige Reich notwendig, um den Menschen das deutlich zu machen. Es ist nicht die Umgebung, die ihn besser macht. Wer ist es? Es ist der Heilige Geist, der in ein Menschenherz einzieht und ihn regeneriert. Das ist der Anfang. Ja? So, was macht der Satan? Er wird gebunden, ja, er wird in dem tausendjährigen Reich flachgelegt. Ja? Er wird keinen Zugang haben zu nichts. Ja, und welch eine fantastische Zeit wird das sein. Was wird Jesus machen? Das ist die nächste Frage, über die wir nachdenken wollen. Was wird Jesus machen? Och, ihr Lieben, ja, das ist eine so gewaltige Frage. Uns reicht die Zeit mit Sicherheit nicht aus, darüber nachzudenken. Deshalb muss ich ein bisschen oberflächlich das Ganze angehen. Aber das, was wir gemeinsam ansprechen, das wird reichen für heute einmal. Ja, Eins ist ganz klar. Einem jeden, der diese Bibeltexte im Zusammenhang des Millenniums liest, ja, die Zeit und das Reich des Messias ist komplett abhängig von dem verherrlichten Jesus Christus, dessen vollkommene Manifestation im Millennium offenbart wird. Nun, das ist ein gewaltiger Satz. Ich werde das gleich erklären, was ich meine. Also was bedeutet es, was ich eben gesagt habe? Und wisst ihr, wir lesen diese Dinge, die uns gesagt werden im Zusammenhang des tausendjährigen Reiches, im Zusammenhang mit Jesus, der in diesem tausendjährigen Reich als König der Könige, Herr aller Herren regieren wird. Und wir können uns das nicht richtig vorstellen. Wir können es vielleicht erahnen, aber wir können es nicht richtig vorstellen, weil wir es nicht gesehen, weil wir es nicht erlebt haben. Aber eines Tages wird es so sein, dass wir es erlebt haben und sehen werden, natürlich als Gemeinde des Herrn Jesu in dem Herrlichkeitsleib, das wird etwas anderes sein, aber diese Gewaltigkeit, diese Herrlichkeit in dieser Zeit zu erleben, ob wir nun im verherrlichten Leib sein werden oder andere, die dann reingehen in den normalen Leib, ja, das wird etwas Gewaltiges sein. Aber die Schrift sagt uns doch sehr, sehr genau, ja, was Jesus in dieser Zeit sein wird und wie Jesus in dieser Zeit wird. Überlegen wir einmal. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, außer jetzt, in der letzten Woche, als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe. Jesus hat über 700 Namen und Titel in der Heiligen Schrift. 700. Und wir wissen das, heute ist das ja so, dass je mehr Namen und Titel man hat als Mensch, desto prominenter ist man. Wisst ihr, wer die meisten Namen und Titel als Mensch hatte? Natürlich Jesus jetzt, er ist in einer ganz anderen Kategorie, aber von dem, was wir wissen in der Geschichte, wer hatte die meisten Namen und Titel von den normalen Menschen, sage ich mal so, abgesehen von Jesus? Ich wusste das auch nicht. So, ich habe nachgeschaut. Wer? John the Baptist? Er hatte auch, ja, er hatte auch manche Titel und Namen. Your guess. Ich habe nachgeguckt, was Google sagt. Ja? So, wenn ihr Fragen habt, kennt ihr, was Google ist? Ja? Gestern wollten wir nachgucken, wie man Quark aus Schmand macht. Bin ich zu Google hingeguckt. Ja, es ist erstaunlich, heute mit dem Computer, das ist Wahnsinn. So, ich bin in Google rein. Wer ist der Mensch, der gelebt hat und der am meisten Titel hat? Das ist eine Frau gewesen, die 2015 gestorben ist. Eine gewisse, hört mal genau hin, Maria del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Franziska. Und so geht es. 25 Namen. 25 Namen. Kurz gesagt war es die Herzogin von Alba, Spanierin. Ja? So, und sie hat, was ich gelesen habe, 25 Namen und 55 Titel. 55 Titel. Und jemand hat gesagt, ich habe das auch nachgelesen, dass eigentlich die Queen von England, die Königin von England, sich hätte vor dieser Frau verbeugen müssen und nicht andersrum. Interessant. Wie auch immer. Ja? Und diese Dame, Herzogin von Alba, ist mit 88 Jahren 2014 gestorben. So. Und 55 Titel, 25 Namen, also das ist schon allerhand, oder? Das ist gewaltig. Sie sagen, das ist Quatsch. Nur ist nicht Quatsch. In bestimmten Kreisen spielt das eine Rolle. Jesus hat über 700 in der Heiligen Schrift. Welche kennt ihr? König der Könige und Herr aller Herren. Das kennt ihr. Titel, Name des Herrn Jesus. Ja? Im Moment, ja, wir wissen darum, als Menschen, die zu Christus gehören, wir wissen darum, dass er der Herr der Herren ist, der König aller Könige. Aber das ist noch eine geistliche Wahrheit. Wo wird diese Wahrheit sichtbar?
Im Millennium. Im Millennium. Und stellt euch mal vor, wir haben sehr, sehr viele Herrscher in dieser Welt gehabt. Wir haben Pharaonen gehabt, wir haben Cäsaren gehabt, Kaiser, Könige, was weiß ich. Ja? Die werden sich alle vor Jesus beugen. Die können Jesus das Wasser nicht reichen. Und all diese, die jeweils geherrscht haben, all diese Herrscher, ja, manche davon waren, nicht schlecht. Die meisten waren was? Korrupt. Korrupt, pervers, bis zum geht nicht mehr. Ja? Und das, so wird Jesus nicht sein. Ja, er wird nicht korrupt sein. Übrigens, es gibt einen Spruch, ihr kennt das bestimmt auch. Macht einen Menschen korrupt. Kennt ihr das? Die Macht macht einen Menschen korrupt. Die vollkommene Macht, die absolute Macht, macht den Menschen absolut korrupt. Das ist die Wahrheit. Ja? Mit Jesus wird das nicht so sein. Er wird die absolute Macht haben, aber er wird nicht korrupt sein. Er wird gerecht sein. Er wird heilig sein. Ja? Und das wird uns auch eben offenbart, wenn wir die Heilige Schrift aufschlagen und lesen. Und genauso ist es, ja, wir haben ganz kurz diesen Titel König der Könige und Herr aller Herren angeschaut. Aber mit allen anderen ist das genauso. Und ein Titel oder ein Namen möchte ich mit uns ansprechen und dann weitergehen in unserer Predigt. Nehmen wir zum Beispiel den Namen der Spross. Der Spross. Jesaja 4, Vers 2. So, wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, ihr könnt das gerne machen. Jesaja 4, Vers 2. Es wird gesagt, an jenem Tag, hinweisend auf das Millennium, auf das tausendjährige Reich, an jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. So, der Hinweis ist hier, dass das Land Israel fantastisch sein wird, gewaltig sein wird. Ja? Gerade das Ehepaar, mit dem wir gestern und das Mittagessen hatten, die waren im September in Israel gewesen. Und der Mann sagte auch, das ist erstaunlich zu sehen. Israel ist grün, alles blüht, alles ist grün. Und die Länder drumherum, er sagt, das ist alles wie verödet. Da sieht man richtig den Unterschied. Ja? Und ich denke, diesen Unterschied werden wir umso mehr sehen, obwohl alles perfekt sein wird. Aber Israel wird einfach überwältigend sein, herrlich sein, besser als alles andere. Und jetzt, wo ich das sage, überlege ich, ob ich vielleicht nach Israel auswandern soll, mir das Ganze mal anzuschauen. Ja, aber der Vers hier in Jesaja 4, Vers 2 spricht eben von dem Spross. Und schaut einmal, dieser Name, der Spross, oder Titel, Name, die Bibel sagt Name, nicht hier, aber an einer anderen Stelle wird gesagt, es ist der Name, steht immer in einem Zusammenhang. Hier wird es gesagt, es ist der Spross Jahwes, Spross des Herrn. Ja, das ist der Zusammenhang. Was bedeutet das? Wir überlegen, na, Spross bedeutet Nachkomme. Ja? So, Jesus hat göttliche Natur, er ist der Nachkomme Gottes. Der ewige Vater muss einen ewigen Sohn haben, er ist Gott. Das ist der Hinweis. Ja? Nun, wir verstehen das, ja? Jesus ist Gott, richtig. Für uns ist das ganz klar, das ist eine geistliche Wahrheit. Wo werden wir das sehen? Wo werden wir das sehen? Naja, wir werden das sehen, wenn wir als Gemeinde entrückt sind. Wir werden das als Erste sehen. Aber wo werden sonst alle Menschen, die auf der Erde leben, das sehen? Dass Jesus tatsächlich Gott ist. In dem tausendjährigen Reich. Und der Name, der Spross Jehovas, spricht eben davon. Ja, dass Jesus in dieser Zeit eben als Gott auch dort von Jerusalem aus regieren wird. Und darauf, wie gesagt, weist dieser Name Spross Jehovas hin. Der nächste Vers, den ich mit uns lesen will, ist in Jeremia 23 zu finden. Schaut einmal, Jeremia 23, Vers 5.
So, Spross Jehovas spricht von dem göttlichen Ursprung, Jesus ist Gott. Und jetzt lesen wir aber in Jeremia 23, Vers 5, und hier wird unser Wissen wieder erweitert. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross, dem König David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen. Wo? Wir sagen in unserem Herzen, und das ist richtig, aber hier der Text sagt auf Erden. Der Text sagt uns, auf Erden wird das so sein. Halten wir also fest, der Bibel nach ist der Messias als Spross Jehovas, des Herrn, ebenso auch ein gerechter Spross Davids. Und das bedeutet, er kommt aus dieser Königslinie. Ja, und darauf weist schon Jeremia hin. Und deshalb haben wir ja auch zum Beispiel in der Genealogie, die uns in Matthäus wiedergegeben wird, was ist der erste Name dieser Genealogie? David. Interessant, nicht? Nicht Abraham und auch nicht, Abraham war ja auch nicht der erste Mensch, aber er war der Vater der Juden. Ja? Aber auch nicht Adam. Mit David fangen die an. Wieso? Ganz einfach, es soll gesagt oder gezeigt werden im Evangeliumsbericht des Matthäus, dass Jesus, der geboren wurde von der Jungfrau Maria, ein Nachkomme des Königs David ist. So. Naja, wir wissen das, ja. Aber wo wird das dann sichtbar, dass Jesus tatsächlich als König regieren wird? Von Jerusalem aus. Von dem Thron seines Vaters David im tausendjährigen Reich. So, diese Namen, verstehen wir das? Und Titel, die auf Jesus hinweisen, weisen darauf hin, sprechen davon, dass das tausendjährige Reich notwendig ist. Und so können wir weitermachen. Zacharia 6, Vers 12. Zacharia 6, Vers 12. Übrigens, ich überlege mir, wenn wir mit den Predigten über das Millennium fertig sind, gemeinsam mit euch möchte ich Zacharia anschauen. Ein wunderbares alttestamentliches Buch, das außerordentlich ist. Ja, das wunderbar auf Christus hinweist, auf den Messias, das von dem Tag des Herrn spricht. Es ist, ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Das ist so, es ist nicht einfach, ja, das in einer Predigt zusammenzufassen, was uns dort offenbart wird, auch besonders in den Visionen, die der Zacharia weitergibt. 8 Stück sind es insgesamt. Okay, Zacharia 6, Vers 12. Schaut einmal, was gesagt wird. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe ein Mann, unterstreicht es, siehe ein Mann, dessen Name Spross ist. Da haben wir es wieder. Den Namen und Titel Spross. Denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. So, hier in Zacharia steht der Name Spross im Zusammenhang mit dem Hinweis, dass er ein Mann sein wird. Menschensohn. Ja, bedeutet beides. Messianischer Titel, aber auch, dass Jesus Mensch ist. Das ist erstaunlich. Jesus als Gott ist eben das auch, Menschensohn. Und das meint, überlegt einmal, was das meint. Und hier müssen wir weiterdenken. Wir haben den dreieinigen Gott. Gott Vater ist was? Ist Geist. Richtig? Richtig. Gott Heiliger Geist ist was? Geist. Jesus Christus ist die eine Person des dreieinigen Gottes, der ein Leib hat. Und in diesem Leib wird er von Jerusalem aus, in diesem Herrlichkeitsleib, wird er von Jerusalem aus regieren. Als Priesterkönig, nicht wahr? Das, was der erste Adam verbockt hat, ja, wird der zweite Adam wiederherstellen, wieder erlangen. Und wie gesagt, das wird alles demonstrierbar werden, demonstriert sein in dem Millennium für uns als Menschen, für alle Menschen. Und so können wir weitermachen. Mit jedem anderen Titel aus diesen 700, ja, oder mehr als 700, die Jesus hat. Wir können zum Beispiel lesen, das ist auch sehr schön, Jesaja 24, 23. Dort wird uns Folgendes gesagt. Jesaja 24, 23. Da wird der Mond erröten. Stellt euch mal vor, der Mond. Ja? Und die Sonne schamrot werden, werden sich schämen vor der Herrlichkeit des Herrn, mit Sicherheit. Denn der Herr der Herrscher herrscht dann als König. Habt ihr gelesen? Der Herr der Herrscher herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem. Und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit. Ja. So, wir verstehen also, lesend diese Verse, dass das nicht nur eine erhabene Sentimentalität oder ein erhabenes Gefühl ist, das den Jesaja hier herausfordert, diese Dinge zu schreiben. Das wird Wirklichkeit. Das wird Realität. Wir müssen das wortwörtlich verstehen. Die Herrlichkeit des Herrn Jesus, der herrschen wird von Jerusalem aus, wird so gewaltig sein, dass die Schöpfung, ja, blass dagegen aussehen wird, obwohl es alles herrlich sein wird. So, könnt ihr euch vorstellen, wie es sein wird? No, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ihr Lieben. Ungefähr kann man denken, okay, aber wir können uns das nicht vorstellen, wie gewaltig, wie herrlich das sein wird. Und was wird hier gesagt? Der Herr der Herrscher. So, dieser Jesus, der von Jerusalem aus regieren wird, über die ganze Welt, er ist der Herr der Herrscher. Was sind Herrscher? Das sind die Engelarmeen. Ja? So, er wird nicht nur über die Nationen herrschen, er wird auch über die Engel herrschen. Auch in dieser Zeit des tausendjährigen Reiches. In dieser Zeit wird das alles sichtbar sein. Und das ist gewaltig, das ist herrlich. Und das hängt eben mit diesen 700 Namen und Titeln des Herrn Jesus zusammen. Ja, die uns ganz deutlich zeigen, was und wie Jesus in dem tausendjährigen Reich sein wird. Und deshalb schlussfolgern wir. Das Millennium, ach du meine Güte. Das Millennium wird also eine Zeit sein, in der die volle Manifestation der Herrlichkeit des Herrn für jeden sichtbar offenbart sein wird. Und wir denken, okay, und was? Ja, genau das, was die Heilige Schrift sagt. Es wird so herrlich sein, dass die Sonne schamrot wird. Was denken wir, wie wir fühlen werden, wenn wir diesen herrlichen Jesus sehen? Ich habe hier eigentlich noch einige Punkte, aber ich höre hier auf, ich muss hier aufhören. Ich will nur darauf hinweisen, und das ist wichtig, dass wir das tun, ja, dass wir uns immer wieder diese Frage stellen, na gut, wir wissen diese Dinge, die Bibel spricht davon, was bedeutet das für uns aber heute? Ich habe Fragen, ich habe Nöte, ich habe Probleme mit meiner Gesundheit hier und da, ich habe Probleme vielleicht mit meinem Nachbarn, ja, was bedeutet das, was wir heute gemeinsam angeschaut haben, ja, was von mir aus der Satan tun wird, dass er gebunden sein wird und was Jesus tun wird, der in seiner Herrlichkeit tatsächlich von Jerusalem aus regiert. Was bedeutet für mich das ganz persönlich? Ich dachte mir, ein Beispiel, jedes Beispiel hinkt, das heißt, trifft nicht in allem zu, aber ein Beispiel will ich weitergeben, um uns darauf aufmerksam zu machen, welche Bedeutung praktisch das für uns hat, dass wir diese Dinge wissen. Stellt euch vor, ihr kennt eine bestimmte, eine seriöse Bank, ja, die euch sagt, wenn ihr zu uns kommt, wenn ihr das Geld bei uns anlegt, kriegt ihr 20% Gewinn, also Rendite. Das ist natürlich ein Wunschtraum, sowas gibt es nicht. Wenn eine Bank so etwas sagt, rennt, sowas gibt es nicht. Ja, es ist undenkbar, das geht nicht. Aber stellt euch vor, es würde sowas geben. Würdet ihr das machen? Ihr denkt, die Bank ist seriös, ich vertraue der Bank. 20%, das ist gewaltig. Ich würde das machen. Ich würde das machen. Das ist ein super Gewinn. Ja? Vielleicht kann Fred mich berichtigen, vielleicht kennt er eine bessere Bank. Aber ich würde das machen. So, und
In einer ähnlichen Weise ist das auch mit dem, was wir aus der Heiligen Schrift herauslesen über das tausendjährige Reich. Uns werden diese gewaltigen, herrlichen Dinge aufgezeigt, fast wie ein Traum, fast wie ein Traum. Ja, und dann der neue Himmel, die neue Erde, die Herrlichkeit des neuen Jerusalem, das ist gewaltig. Und das bedeutet, dass wir, wissend diese Wahrheit, natürlich darauf reagieren müssen, ja, wie wir unser Leben leben. Das Erste ist natürlich, dass wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, ja, in Buße, sodass wir nun in diesem Glauben stehen und dann auch wissen, diese Dinge, die gesagt werden, die sind nicht nur wahr, die sind für mich, ganz persönlich für mich. Ich werde das erleben. Ja? Das bedeutet, ich handle aufgrund der Realität, über die ich Bescheid weiß. Ja? Ich handle. Und nicht nur, oh, was immer, sondern wir müssen handeln. Genauso wie wir dann unser Geld zu der Bank bringen und anlegen. Wir können nicht sagen, oh, wir schauen mal, ja, ob das wirklich so ist. Wir müssen handeln. Und genauso ist es auch mit diesen geistlichen Wahrheiten, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Wir alle kennen das, was Jesus gesagt hat. Er sagte, trachtet zuerst wonach. Ja, ist ganz einfach. Das, was ich euch erklärt habe, in so langen Sätzen, ja, hat Jesus ganz schlicht und einfach gesagt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Ja, und übrigens, das ist nicht ein Vorschlag, ja, sondern es ist ein Befehl an seine Nachfolge, an seine Jünger. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und die Frage ist immer, naja, lebe ich so? Lebe ich so, dass das Reich Gottes, dass seine Gerechtigkeit, dass Jesus Christus für mich tatsächlich das Wichtigste ist, dass ich wirklich dafür lebe. Und wisst ihr, das ist nicht nur eine einmalige Entscheidung, das ist eine Entscheidung, die wir jeden Morgen machen, wenn wir aufstehen. Für wen will ich leben? Für mich oder für Jesus? Und wisst ihr, ich sage nicht etwas, was ich nicht weiß. Oft ist es so, dass man eher für sich selbst lebt. Ja, so geht es. Man vergisst. Man ist so eingenommen in sein Problemchen, man ist so eingenommen in seiner Welt, man ist so abgelenkt. Und dann macht man sich bewusst, oh, Herr Jesus, ich lebe eigentlich nicht richtig. Ja, bitte vergib mir. Und das ist der richtige Weg. Wir müssen dann Buße tun und sagen, Herr Jesus, du bist mein Zentrum. Ja, das ist, wo mein Leben, wohin mein Leben ausgerichtet ist, auf dich. Amen. Lass uns gemeinsam beten, ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, ja, wir schlagen diese wunderbaren Bibelstellen auf, die über das tausendjährige Reich sprechen und wir denken, oh, wow, das ist schon allerhand, was uns erzählt wird und gesagt wird und natürlich kommt in uns diese Freude hoch, wissend, dass wir als Menschen, die zu dir gehören, diese Herrlichkeit miterleben werden. Und wie gewaltig wird das sein? Aber Herr, für uns heute bedeutet das schlicht und einfach, dass diese Realitäten, diese Wahrheiten uns ermahnen, richtig zu leben in dem Heute. Und das heißt, dass wir einmal uns selbst überprüfen, okay, wie lebe ich? Ja? Lebe ich für dich? Lebe ich für mich? Lebe ich für irgendwas anderes? Herr Jesus, ganz klar muss für uns sein. Als Menschen, die zu dir gehören, wir lieben dich, wir wollen für dich leben, gebrauche du uns. Und dann wollen wir natürlich auch anderen Menschen, die dich nicht kennen und möglicherweise sogar über dich lachen, wir wollen sie aufmerksam machen, ja, dass du der einzige Weg zum Vater bist, Gott, unser Vater. Und das sehen wir doch, gerade bei den großen und reichen und populären Menschen. Ihr Leben ist oft so leer. Deshalb brauchen sie die Drogen. Und dies und jenes, unser Leben als Menschen, die zu dir gehören, ist erfüllt von dir. Und wir danken dir, dass der Heilige Geist in uns wohnt und uns treibt und uns leitet. Und Herr, wie freuen wir uns, wenn du kommst, wenn du uns abholst. Und auch heute beten wir, Maranatha, komme bald, Jesus, komm bald. Anbetung sei dir. Amen. Amen. Ihr Lieben, die Zeit ist vorangerückt. Deshalb werden wir auf das letzte Lied verzichten. Der Herr sei mit euch, auch an diesem Tag. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Geht falsch? Es ist eine gute Uhr. Ich habe eine russische gehabt. Die ging falsch. Vielleicht sollte ich die wieder rausholen.